Hallo und herzlich willkommen zu Zins und Zaster, dem OnVista-Podcast rund ums Thema Zinsen und Anleihen. Mein Name ist Georg Buschmann und ich leite die Redaktion bei OnVista. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sich so ein bisschen abseits der Schlagzeilen abspielt, nämlich Wechselkurse. Gut anderthalb Jahre ist es her, dass der Euro zum Dollar die Parität erreichte, also ein Dollar genau einen Euro kostete. Seitdem aber hat sich unsere Währung gefangen und lag zuletzt erstaunlich stabil bei etwa einem Dollar acht. Mancher Marktexperte sieht jetzt wieder viele Gründe dafür, dass der Euro zurück auf die Parität fällt. Wir sprechen in dieser Episode darüber, wieso das so ist, wie du grundsätzlich in andere Währungen investieren kannst und welche Risiken du dabei unbedingt beachten solltest. Und dafür ist mir aus Wien heute wieder meine Kollegin Sophie Schimanski zugeschaltet. Hi Sophie.
Hallo Georg.
Ja Sophie, der Euro-Dollar-Wechselkurs ist für dich als ehemalige New Yorkerin natürlich ein Heimspiel. Was ich mich aber frage, hast du damals in New York eigentlich deine Honorare auf Euro- oder auf Dollar-Basis bekommen?
Ich habe die tatsächlich in Euro bekommen. Die Idee war so ein bisschen so ein Rundum-Sorglos-Paket für die Kunden zu haben. Die haben mir die Euros auf mein deutsches Konto überwiesen, das ich da noch hatte. Und ich habe mir das damals hieß das TransferWise, jetzt heißt das Wise, habe ich mir überwiesen. Das ist so ein Online-Geldtransfer-Service aus London. Das war am Anfang super, damit konnte ich auch die Gebühren, die es trotzdem noch gekostet hat, ausgleichen. Da stand der Dollar so bei 1,10, nachher dann sogar bei 1,20. Und dann ging es bergab mit dem Dollar im Oktober 2022, du hast es erwähnt, war die Parität erreicht und damit hat sich das dann irgendwie nicht mehr so gelohnt. Ich habe draufgezahlt, weil es natürlich trotzdem Gebühren gekostet hat.
Und dein Gehalt ist logischerweise dann gesunken, wenn der...
Genau, mein Gehalt ist gesunken, was in einer Stadt wie New York unpraktisch ist. Aber ich blicke trotzdem liebevoll zurück auf meine Tätigkeit als freie Journalistin in New York. Ich würde es jederzeit wieder tun, also no hard feelings.
Aber dann in Dollar dein Honorar aushandeln.
Ja, genau, richtig. Gerade ist der Euro, du hast es erwähnt, stärker. 1,08 Dollar bekomme ich gerade für 1 Euro, aber Parität ist eben wieder ein Thema und dafür spricht so einiges. Und das ist eine unserer Leitfragen für diesen Podcast und vielleicht gucken wir da mal schnell drauf.
Ja, Sophie, dann schieß mal los. Was spricht denn dafür, dass der Dollar wieder aufwerten könnte gegen den Euro und wieder die Parität erreichen könnte?
Also es hat zwei Gründe, wenn man das ganz weit runterbricht. Also eigentlich hat jede Währungsbewegung Gründe, die entweder in der Wirtschaftskraft im Land liegen oder eben im Vergleich zu der Wirtschaftskraft anderer Länder und das Zinsniveau. Und wir sprechen kurz über beides. Ich finde, wir sehen das eigentlich gerade ganz gut, weil es gab gerade erst Daten, die den Unterschied in der Wirtschaftsleistung zwischen den USA zum Beispiel und der Eurozone ganz gut zeigen. Also es gab starke Daten vom US-Arbeitsmarkt, starke Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und so weiter und so fort. Und das stärkt eben eine Währung. Und natürlich stärkt es auch die Erwartungen, dass das eben weiter so bleibt. Und wie immer sind die Erwartungen eben noch viel wichtiger als das, was gerade passiert. Und das ist eben auch der Fall. Die wirtschaftlichen Aussichten, was Wachstum betrifft, in den USA liegen mit 2,2% deutlich eben über den gegenüber den Wachstumserwartungen von 0,5% in der Eurozone. Und das wiederum, eine ewig lange Kette, wir kennen es bei diesem Thema, das wirkt sich auf Leitzinsen und Notenbanken und das Zinsniveau eben aus.
Ja, also wenn in der Eurozone die Wirtschaft schwächelt, 0,5% Wachstum prognostiziert für dieses Jahr, dann ist natürlich die Überlegung naheliegend, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen senkt, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Und das ist in den USA eben mit 2,2% Wachstum für dieses Jahr weniger wahrscheinlich.
Es sieht natürlich ganz genauso auch aus. Also es ist wirklich stündlich quasi so, ist es, dass die Marktteilnehmer in den USA eine Zinssenkung im Juni für unwahrscheinlich erhalten und auch irgendwie in den Erwartungen für den Rest des Jahres immer wieder nach unten gehen. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung im Juni durch die Fed, durch die amerikanische Notenbank liegt jetzt bei 59% Wahrscheinlichkeit. In der Eurozone sieht es im Juni ziemlich stark nach einer Senkung aus. Also da macht die EZB ziemlich viel Lärm und dann erwartet man in den kommenden Quartalen 24 nochmal zwei Senkungen. Der Grund für diesen Unterschied ist einfach, dass man hier in den, jetzt habe ich hier, siehst du, hier in den USA, ich bin nicht mehr in den USA.
Der hier Grund im, ist, im wunderschönen Wien.
Genau. Der Grund ist einfach, dass man sich in den USA denkt, na gut, wenn der Wirtschaft, wenn es der Wirtschaft so gut geht, dann schaden diese höheren Borrowing Costs offenbar nicht so viel. Dann können wir die Zinsen auch da lassen, wo sie sind, ein bisschen länger. Aber die Frage, Georg, ist jetzt, wie stellen sich denn die Investoren darauf ein? Also die sind vermehrt im Euro gewesen. Bleiben sie da?
Also vielleicht noch eine Ergänzung dazu, wie der Wirkmechanismus ist. Ne? Wir haben gesagt, okay, in der Eurozone ist es ein bisschen wahrscheinlicher, dass die Zinsen früher gesenkt werden und das Zinsniveau vielleicht insgesamt auch niedriger ist als in den USA. Und wenn das Zinsniveau, also wenn ich weniger Rendite bekomme in Europa als in den USA, dann ist natürlich meine, dann geht das Geld eher in die USA und das würde wiederum dem Dollar gegenüber dem Euro helfen, wenn da Kapital hingelenkt wird aufgrund der unterschiedlichen Zinsen, die es einfach zwischen beiden Währungsräumen gibt. Vielleicht das noch einmal abschließend so zum Wirkmechanismus. Was hat eigentlich Einfluss auf Wechselkursbewegungen? Und du hattest gefragt, was kann ich denn als Investor machen, wenn ich in irgendeiner Weise partizipieren will an Wechselkursbewegungen, wenn ich mich da engagieren möchte? Vielleicht da einmal ganz am Anfang unser Risikohinweis für diese Folge. Wir machen hier Information und Unterhaltung, keine Anlageberatung. Und insbesondere am Währungsmarkt gibt es viele Risiken. Da werden wir gleich im Verlauf der Folge auch noch drüber sprechen. Also bevor ihr da in die eine oder andere Richtung euch engagiert, macht euch bitte selbst schlau. Sophie und ich und auch OnVista können dafür keine Haftung übernehmen. So, das einmal vorweggeschickt.
Und unbedingt bis zu Ende eben hören die Folge, weil wir sprechen über die Risiken.
Genau, wir sprechen über die Risiken. Ja, also wir sind ja ein Podcast über Zinsen und Anleihen. Da liegt es natürlich nahe, dass man mit Anleihen das ganz gut abdecken kann, nämlich in andere Währungen tatsächlich zu investieren. Das kann man ja bei einer Aktie nicht so super gut, weil Unternehmen in der Regel nicht auf ein Land beschränkt sind, sondern in der Regel global aufgestellt sind, also ihre Wertentwicklung nicht allein an einer Währung hängt. Und das ist bei Anleihen anders. Die haben ja eine Währung, auf die sie lauten, also Euro, Dollar, Franken, Pfund. Und wenn ich jetzt, also zum Beispiel, und wenn ich jetzt eine fünfjährige Dollaranleihe kaufe, dann bin ich eben engagiert, dann bekomme ich Dollar zurück zum jeweiligen Wechselkurs am Laufzeitende und habe somit also das Dollarrisiko und die Dollarchance da abgebildet. Ja, wenn ich jetzt meine Euro in Dollar tausche, dann habe ich für die Zeit, in der ich da investiert bin, einfach Dollar im Depot und bekomme die auch am Ende in Dollar zurückbezahlt und habe dann genau, was du auch hattest in New York, nämlich ein Wechselkursrisiko oder eine Wechselkurschance, je nachdem.
Aber sag mal, Georg, es war ja so, dass die Reservewährung der Welt, nennt man den Dollar auch, der Greenback, dass der eigentlich unattraktiver gewesen war in den letzten Jahren und die Leute eigentlich so 2018 etwa ziemlich stark im Euro eigentlich waren. Ändert sich das jetzt angesichts dieser Aussichten, ne?
Ja, ich habe neulich eine ganz interessante Auswertung von Bloomberg gesehen, dass Investoren, ich glaube, Ende 23 oder im Herbst 23 sehr, sehr stark netto long im Euro positioniert waren, also auf steigende Eurokurse gesetzt haben und das hat sich baut sich im Moment so ein bisschen ab. Also auch da sieht man eine Tendenz hin zum Dollar. Und aber wie gesagt, noch hält sich ja der Euro-Dollar-Kurs relativ stabil da bei um die 1,08 Dollar pro Euro. Genau, aber es könnte so sein, dass wir auch mal wieder stärkere Dollar- und schwächere Euro-Notierungen sehen. Genau, das war so ein bisschen der Anlass unserer Episode heute. Was spricht denn jetzt neben diesem Spekulationsmotiv dafür, Sophie, in andere Währungen überhaupt zu investieren? Was habe ich davon als Anleger?
Na, es ist ja angeklungen, dass natürlich ein gesundes Misstrauen auch gegenüber dem Euro, gegenüber unserer Währung gesund ist und dass man eben daran partizipieren kann, wenn es woanders mal besser läuft als vor der eigenen Haustüre sozusagen. Und natürlich immer wieder predigend Portfolio-Diversifikation. Also ich lege nicht alle meine Eier in einen Korb. Wenn ich das so ausspreche, klingt das extrem komisch. Im englischsprachigen Raum sagt man not all eggs in a basket. Ich weiß nicht, ob man im Deutschen das so übersetzen kann. Aber diversifizieren. Auf jeden Fall ist das natürlich eine attraktive Umstellung oder Einstellung eines Portfolios. Aber Georg, du Mann der Anleihen, wie kann ich das denn konkret überhaupt machen?
Genau, wenn man jetzt über Anleihen spricht, um in andere Währungen zu investieren, gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Du kannst halt direkt in Anleihen investieren. Also dir zum Beispiel, es gibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW, ist eine staatliche deutsche Bank, die zum Beispiel Förderkredite vergibt und die aber eben auch Fremdwährungsanleihen begibt in allen möglichen Währungen. Und da kannst du zum Beispiel dir eine Schweizer Frankenanleihe oder eine Dollaranleihe der KfW ins Depot legen und würdest somit eben dann an der Währungsbewegung der jeweiligen Währung teilhaben. Oder du kannst ausländische Staatsanleihen kaufen. Ich habe zum Beispiel eine Anleihe der Schweizerischen Eidgenossenschaft, genau, die eben auf Schweizer Franken lautet. Also da habe ich ein Frankenrisiko dann im Depot. Oder du kannst Unternehmensanleihen kaufen, die auf andere Währungen lauten. Zumindest wenn du deutsche Emittenten nimmst oder wenigstens europäische, weil nämlich du Apple-Anleihen oder McDonald's-Anleihen kriegst du nicht mehr, die auf Dollar lauten. Da gibt es eine europäische Regelung, die heißt MiFID II, gibt es glaube ich seit 2017 oder 2018. Und die verhindert sozusagen, dass Privatanleger in ausländische Unternehmensanleihen investieren können in den allermeisten Fällen.
Aber Georg, ne, du hast ja jetzt die Franken erwähnt, ne? Schweizer Franken.
Schweizer Franken, ja.
Wie fühlst du dich da gerade so?
Ich fühle mich damit gut, aber ich habe auch nur einen sehr geringen Anteil meines Depots in Schweizer Franken.
Ich frage das natürlich, weil wir gerade bei 1,02 Euro stehen. Stand 8. April am Morgen und ich wurde da heute Morgen schon von einem ganz aufgeregten Kollegen drauf hingewiesen. Hast du gesehen? Der Schweizer Franken.
Also ich muss sagen, dass ich die Kursentwicklung nicht so hauteng verfolge, um ganz ehrlich zu sein.
Soll man ja auch nicht.
Soll man auch nicht. Soll man ja nicht. Ich bin da ganz, ganz entspannt.
Genau, nein, ich will jetzt auch hier niemanden aufregen, ne? Aber du, wenn du schon Schweizer Franken erwähnst, dann möchte ich jetzt gerne über die Risiken, die ganz
eine Sekunde noch, wir müssen noch kurz, also ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, einmal die Direktinvestments über Anleihen und eben, du kannst noch,
ich war von den Schweizer Franken so abgelenkt.
Ja, der Schweizer Franken ist ja auch faszinierend. Ist übrigens eine Währung, die strukturell gegen den Euro so über mehrere Jahre aufwertet und da gibt es nicht so viele von auf der Welt. Das als kleiner Hinweis an der Stelle. Du kannst natürlich auch noch über ETFs investieren, die genau das Gleiche machen. Ne? Ich habe auch einen ETF in meinem eigenen Portfolio, der in US-amerikanische Treasuries, also in US-Staatsanleihen investiert. Und da hast du natürlich auch eine Wechselkurskomponente drin. Ne? Also das kannst du auch über ETFs abbilden. Zumindest bei großen Währungen, beim Schweizer Franken, habe ich jetzt auf die Schnelle bei meiner Recherche eben nur einen einzigen ETF gefunden, der das leistet und der auch für Private handelbar ist. Da ist die Auswahl also nicht so riesengroß, aber so die größeren gängigen Währungen, also sprich Euro, Yen, Pfund, da ist sicherlich was möglich, auch mit ETFs, wenn man in ETFs der entsprechenden Staatsanleihen investiert.
Ja, was möglich ist immer, aber was ist denn unmöglich? Also was sind denn die Risiken? Worauf muss ich gucken, wenn ich in fremde Währungen investiere?
Ja, also wenn man direkt Anleihen kauft, dann hat man eben ja einen Fälligkeitstermin und zu dem Fälligkeitstermin wird deine Anleihe abgerechnet und zurückgezahlt. Also du hast ein sehr spezifisches Risiko. Wenn jetzt bei meiner Frankenanleihe der Frankenkurs ich glaube 2026 wird sie fällig. Wenn der dann unvorteilhaft ist, dann habe ich halt einen Verlust und den kann ich auch nicht mehr ausgleichen. Die wird ja dann zurückgezahlt und in Euro umgerechnet. Und wenn das dann für mich schlecht aussieht, dann habe ich halt Pech. Das muss man sich auf jeden Fall vor Augen führen, dass man eben dieses sehr spezifische Risiko hat. Ja, was natürlich noch ein Risiko ist, Währungsbewegungen sind super, super schwierig zu prognostizieren. Es gab mal vor einigen Jahren, war der Schweizer Franken an den Euro gekoppelt und die Schweizer Nationalbank hat von einem auf den anderen Tag diese Kopplung aufgehoben und dann hat sich die Währung extrem stark bewegt und da sind Leute, die da gehebelt drauf gesetzt haben auf Währungsbewegungen, die sind da wirklich extrem schwer getroffen worden, auch finanziell ruiniert worden teilweise. Und deswegen muss man sich immer vor Augen führen, der Währungsmarkt ist einfach super schwierig zu prognostizieren und da in irgendeine Richtung zu spekulieren, ist halt ein Spiel, das ich persönlich Profis überlassen würde und mir auf keinen Fall zutraue, da mitzuspielen.
Du hast jetzt MiFID erwähnt. Ich muss da einfach nochmal nachfragen, weil mich das so ein bisschen an unsere EUVAG-Diskussion erinnert, die 1 und 2.
Frag mich nicht schon wieder, was MiFID bedeutet.
Nee, ich weiß es. Das frage ich dich nicht.
D steht für Directive, glaube ich. Aber wir lösen es noch auf. MiFID 2. Was wolltest du wissen?
Genau, also MiFID 2 ist einfach nur die zweite Version von MiFID 1, nehme ich an, und birgt keine bessere Lösung für diese Risiken als MiFID 1.
Also MiFID 2 sind im Prinzip Finanzregeln für die Europäische Union und die besagen eben unter anderem, dass es für jedes Wertpapier, das Privatanlegerinnen oder Privatanleger kaufen können, ein sogenanntes Basisinformationsblatt gibt, also wo drin beschrieben ist, wie das entsprechende Wertpapier funktioniert. Ja, und weil ausländische Unternehmen sich in der Regel nicht an den europäischen Privatanleger richten, gibt es bei ausländischen Anleihen in der Regel diese Basisinformationsblätter nicht. Deswegen kann man die in Deutschland und Europa nicht handeln. Also zum Beispiel hat McDonald's Dollaranleihen ausstehen. Und auch wenn du gerne eine Meckes-Anleihe kaufen würdest, könntest du das nicht, weil es eben kein Basisinformationsblatt gibt und dein Broker dir das nicht erlauben wird. Das ist im Moment da der Status quo.
MiFID heißt übrigens Markets and Financial Instruments Directive.
Siehst du, Directive war doch richtig.
Ja. Das war auch das schwierige Wort. Aber mit diesen Risiken, Georg.
Die Risiken.
Sind wir natürlich bei unserem Disclaimer, den du zwar schon gegeben hast, aber ich gebe ihn einfach nochmal, weil es so schön ist. Das ist natürlich absolut keine Anlageberatung, was wir hier betreiben. Wir übernehmen keine Haftung dafür, also macht euch schlau, geht nochmal zurück in der Folge und macht euch diese Risiken auf jeden Fall bewusst.
Ja, vielleicht kann man an der Stelle noch einmal grundsätzlich sagen, ein Portfolio nach Währungen zu diversifizieren, das ist schon sehr fortgeschritten. Also wenn man ein Portfolio diversifiziert, dann geht es natürlich erstmal darum, dass man unterschiedliche Wertpapiere hat und im zweiten Schritt vielleicht auch darum, unterschiedliche Anlageklassen zu haben. Aber so eine Diversifikation nach Währungen, das ist schon was für Fortgeschrittene. Ich mache das für mich persönlich so ein bisschen. Also ich habe ja den besagten US-Staatsanleihen-ETF und auch die Schweizer Staatsanleihe, aber eben auch nicht super intensiv und exzessiv. Das meiste, was ich an Anleihen habe, das lautet auf Euro und da habe ich natürlich dann keine Währungschance und auch kein Währungsrisiko. Ja, und zum Schluss der Folge würde ich euch gerne noch auf unser Begleitstück in dieser Woche einmal hinweisen. Da habe ich für euch mal ein paar tatsächlich handelbare Anleihen rausgesucht, mit denen ihr in den Schweizer Franken, ins britische Pfund und in den US-Dollar investieren könnt und auch 3 ETFs, die das Gleiche tun und wo ihr euch einfach im Depot währungsseitig breiter aufstellen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Und den Link zum Text, den findet ihr natürlich wie immer unten in den Shownotes.
Sehr spannend, Georg. Wir freuen uns natürlich über Feedback von euch, wie ihr damit umgeht mit dem Thema, ob ihr da schon den C ins Wasser gesteckt habt. Ich habe es heute irgendwie mitkommen, diese komischen Redewendungen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Da freuen wir uns drüber. Und damit sag ich jetzt schon mal Tschüss aus Wien, Georg.
Ja, Tschüss aus Köln, beziehungsweise heute mal aus Düsseldorf, aus dem Düsseldorfer Homeoffice. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.